Gemeinsam Glauben leben. Sie hören den Predigt-Podcast der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde The Rock Christuskirche aus Berlin-Spandau.
Die musste ihren christlichen Glauben vor ihrer muslimischen Familie geheim halten. Bis zu dem Tag, an dem ein Heilungswunder nicht nur Dinas Leben rettete, sondern auch ihrer Verwandtschaft Jesu Macht vor Augen führte. Vor etwa anderthalb Jahren kam Dina, die in einer muslimischen Familie in Zentralasien aufgewachsen ist, zum Glauben an Jesus. Nicht lange danach erkrankte sie an Brustkrebs. Dina kam ins Krankenhaus und musste sich einer Brustamputation unterziehen. Aber da sie schon Metastasen gebildet hatten, blieb ihr Zustand weiterhin schlecht. Zu allem Unglück infizierte sie sich im Krankenhaus zusätzlich mit dem Coronavirus. Eine Chemotherapie konnte sie deshalb nicht beginnen, ihr Körper war einfach zu schwach dafür. Während des gesamten Krankenhausaufenthalts beteten Menschen aus Dilas Gemeinde unablässig um ihre Heilung. Einige versammelten sich dafür sogar vor dem Krankenhaus, denn wegen ihrer Corona-Infektion durfte Dila keine Besucher empfangen. Schließlich kam der Tag, an dem die Ärzte die Hoffnung aufgaben. Dila hatte aus medizinischer Sicht nur noch wenige Stunden zu leben. Und weil zu dieser Zeit sowieso so viele Patienten darauf warteten, im Krankenhaus behandelt zu werden, musste Dila ihr Krankenbett freimachen und wurde direkt in die Leichenhalle gebracht. Die Ärzte waren sich sicher, dass sie demnächst sowieso sterben würde. Jesus aber hatte einen anderen Plan. Er erschien Dila am Krankenbett, am Sterbebett, und ermutigte sie, ihm zu vertrauen. Er werde sie heilen. So bezeugt es Dila und berichtet weiter, wie erstaunt die zuständigen Mitarbeiter waren, als sie kamen, um die Leichen abzuholen. Nicht nur war Dila immer noch bei Bewusstsein, sie sah überhaupt nicht so aus, als ob sie bald sterben würde. Dila erholte sich vollständig, wurde aus dem Krankenhaus entlassen und konnte schon wenige Wochen später wieder arbeiten gehen. Die behandelnden Ärzte bezeichnen diese Heilung als reines Wunder. Ist das nicht krass? Die einen schauen auf das Äußere und sehen einen sterbenden Körper, haben keine Hoffnung mehr. Aber was sieht die Gemeinde von Dila? Sie sehen den himmlischen Vater und sie wissen, dass dieser ein Wunder tun kann an dieser Frau. Ja, was ist das für ein Kontrast? Die einen schauen nur und die anderen glauben. Und das ist auch mein Thema für heute. Ja, wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Und um den Text aus 2. Korinther, den ich heute mit euch behandeln möchte, besser verstehen zu können, will ich einmal kurz erklären, unter welchen Umständen der Brief verfasst wurde. Also wie der Name schon sagt, der 2. Korintherbrief ging an die Gemeinde in Korinth. Das war damals eine große Handelsstadt. Und die Gemeinde wurde von Paulus selbst gegründet. Und dieser Brief ist ein Teil von einer Reihe von Besuchen und Briefen, die Paulus schon persönlich getätigt hat. Und im Groben und Ganzen musste Paulus eben in dieser Gemeinde einige Sünden aufdecken, weil die Korinther angefangen hatten, Irrlehrern zu glauben, die eben Paulus übelst in Verruf brachten. Und es gab halt eben dann, also zu dem Zeitpunkt, wo 2. Korinther geschrieben wurde, haben schon einige Gemeindemitglieder Buße getan, aber es gab eben noch einige, die noch rebellisch waren und nicht ihre Sünden eingesehen haben. Und aus diesem Grund verteidigt Paulus jetzt nochmal seinen Dienst und stellt wichtige Aspekte seiner Apostelschaft klar. Und hier knüpft jetzt unser Text an. Ich lese aus 2. Korinther 4, Vers 16 bis 5, Vers 8. Also wir lesen über zwei Kapitel. Genau, ihr könnt gerne mitlesen. Ansonsten habe ich es auch hier. Genau, 2. Korinther 4, Vers 16. Ich lese aus der Schlacht. Darum lassen wir uns nicht entmutigen, sondern wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, so wird auch der innere Tag für Tag erneuert. Denn unsere Bedrängnis, die schnell vorübergehend und leicht ist, verschafft uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit, da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Denn wir wissen, wenn unsere irdische Zeltwohnung abgebrochen wird, haben wir im Himmel einen Bau von Gott, ein Haus, nicht mit Händen gemacht, das ewig ist. Denn in diesem Zelt seufzen wir vor Sehnsucht danach mit unserer Behausung, die vom Himmel ist, überkleidet zu werden, sofern wir bekleidet und nicht unbekleidet erfunden werden. Denn wir, die wir in dem Leibeszelt sind, seufzen und sind beschwert, weil wir lieber nicht entkleidet, sondern überkleidet werden möchten, sodass das Sterbliche verschlungen wird vom Leben. Der uns aber hierzu bereitet hat, ist Gott, der uns auch das Unterpfand des Geistes gegeben hat. Darum sind wir allezeit getrost und wissen, solange wir im Leib daheim sind, sind wir nicht daheim beim Herrn. Denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Wir sind aber getrost und wünschen viel mehr, aus dem Leib auszuwandern und daheim zu sein bei dem Herrn. So, ich weiß, das sind jetzt erstmal viele Begriffe und viele Bezeichnungen, die Paulus hier verwendet, die ein bisschen verwirrend klingen können, aber keine Sorge, ich komme dazu noch. Also, schauen wir uns die ersten Verse an. Verse 16 bis 18. Darum lassen wir uns nicht entmutigen, sondern wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, so wird auch der innere Tag für Tag erneuert. Denn unsere Bedrängnis, die schnell vorübergeht und leicht ist, verschafft uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit, da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich, was auch unsichtbar ist, das ist ewig. Paulus fängt erstmal mit einem großen Darum an. Darum lassen wir uns nicht entmutigen. Und wenn man so Darum hat, ja, dann fragt man sich, warum denn? Ne? Warum? Darum. Also, warum das Ganze? Warum lässt er sich nicht entmutigen? Vers 13 gibt die Antwort. Weil wir aber denselben Geist des Glaubens haben, gemäß dem, was geschrieben steht, ich habe geglaubt und darum habe ich geredet, so glauben auch wir und darum reden wir auch. Es geht also darum, warum macht Paulus das Ganze? Ja, warum geht er raus? Warum missioniert er und geht in verschiedene Städte und verkündigt das Evangelium? Und seine Antwort ist, weil er den Geist Gottes hat und weil er glaubt. Das ist sein Antrieb, das, warum er das Ganze macht. Und in Verse 17 und 18, da erklärt er das Ganze und gibt ihm auch ein Argument dafür, was ihm hilft, nicht entmutigt zu werden. Er erklärt, dass die Bedrängnis, also die Verfolgung und die Not, die besonders er, aber auch andere Christen erleiden, er erklärt, dass diese Bedrängnis schnell vorübergehend ist gegenüber der Herrlichkeit, die ihn im Himmel erwarten wird. Und diese Wörter, die er hier verwendet, das sind Wörter, die man eigentlich verwendet für Gewichte. Ja, also wenn man sich das überlegt, wie bei so einer Waage, dann ist die Bedrängnis, die ist so sehr leicht, ja, die muss schnell vorübergehen, aber die Herrlichkeit im Himmel, die ist viel schwerer, das ist so viel mehr Gewicht. Und er macht eben ganz deutlich klar, von wirklicher Bedeutung ist nur eben das Unsichtbare, das, was wirklich zählt. Denn das Sichtbare, also mein Körper, mein Geld, mein Besitz, das sind alles so Dinge, die sind zeitlich oder ein anderes Wort vergänglich. Aber das Unsichtbare, also die geistliche Realität, mein innerer Mensch, wie er in Vers 16 sagt, also mein Geist, der Teil, der mit Gott verbunden ist, der ist eben viel kostbarer und er sagt, der wird sogar Tag für Tag erneuert. Das Sichtbare vergeht, doch Gottes Haus steht. Also während mein Körper so im Alter immer mehr zerfällt und man vielleicht auch krank wird und da die Beschwerde zukommt und das, so wächst unser inneres Wesen ständig weiter. Ja, und das passiert eben, indem wir von Gott lernen und indem wir immer mehr so werden wie Jesus. Und dadurch wird unser Inneres immer besser quasi. Und ja, diese Welt und dieser Körper, den ich habe, das sind halt eben Dinge, die sind irgendwann futsch. Aber mein Geist, der besteht eben noch ewig. Und wenn wir ins nächste Kapitel schauen, an den Schluss unseres Textes, in Kapitel 5, Vers 7, dann finden wir dort denselben Gedanken. Da schreibt Paulus, denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Und wir merken, dass Paulus hier das nochmal unterstreicht. Wir hatten eben gerade diese Bedrängnis und irgendwo das, was ich sehen kann. Und hier sagt er auch wieder, dass Glaube ist wichtig und nicht das, was ich sehe, dieses Leid, diese Bedrängnis. Wir merken, dass es so, das umfasst so diesen Text, den wir haben, das ist so der Hauptgedanke, den Paulus eigentlich vermitteln will. Und das wirft eben für uns die Frage auf, welchen Stellenwert kriegt die Realität, Also das, was ich um mich herum sehen kann, das, was ich erleben kann, fühlen kann, welchen Stellenwert kriegt das in meinem Leben? In was investiere ich meine Zeit und Kraft? Und Paulus bringt als anschauliches Beispiel für Wandeln im Glauben und nicht im Schauen den Auferstehungsleib, also den Körper, den wir bekommen werden, wenn wir in den Himmel kommen. Und den schauen wir uns jetzt genauer an. Und da schreibt Paulus in Kapitel 5, Vers 1, wenn unsere irdische Zeltwohnung abgebrochen wird, haben wir im Himmel einen Bau von Gott, ein Haus, nicht mit Händen gemacht, das ewig ist. Paulus vergleicht unseren jetzigen Körper mit einem Zelt und den Himmel vergleicht er mit einem Haus. Und wenn man sich so mal diese zwei Begrifflichkeiten, diese Metaphern anschaut, ja, dann stellt man fest, ein Zelt, das ist irgendwie so etwas, das ist instabil, ja, das ist auch unsicher, vielleicht auch ärmlicher und definitiv keine dauerhafte Lösung. Ein Haus wiederum, ja, das ist fest, das ist stabil, das ist gewiss, das hat wirklich Bestand. Und hier macht Paulus das auch nochmal deutlich, das Sichtbare vergeht, doch Gottes Haus steht. Für Paulus ist es im Endeffekt egal, ob es für ihn bald vorbei ist. Ja? Weil er sagt sich, das hier, diese Welt und mein Körper, das ist sowieso nicht das Wahre. Und auf ihn wartet ein himmlisches Haus, das viel besser ist. Und das Tolle bei Paulus ist, dass wenn er etwas sagt, es nicht einfach nur so eine Theorie ist, sondern dass er das auch unterstreicht mit seinem Leben. Ja? Paulus unterstreicht mit seinem Leben, dass er keine Angst hat, alles für Jesus zu geben. Und in 2. Korinther 11, Vers 23 bis 33, da berichtet er eben von all den Strapazen, die ihm widerfahren sind, die er bereits erlebt hat. Ja, da schreibt er davon, dass er im Gefängnis war, dass er Schläge aushalten musste, dass er eine Steinigung erlebt hat und überlebt hat. Auch echt krass. Dass er hungern musste und dass er auch noch weiteren Todesgefahren ausgeliefert war. Und jetzt stell dir mal vor, wenn wir so leben würden, mit so einem Einsatz für Jesus. Ja, stell dir vor, angenommen, ich verliere meinen Job, weil ich mich nicht irgendwelchen falschen Anschauungen beugen will oder ich halt Jesus bekenne. Naja, kein Problem, dann werde ich halt gefeuert. Jesus wird mich ja eh versorgen. Oder ich sage, ja, zu einem regelmäßigen Evangelisationseinsatz zu gehen, das überschneidet sich mit meinem Vereinssport. Naja, dann ist das halt so, dann kommt der Sport halt weg, weil ich investiere ja lieber in Menschen als in Sport. Oder ich merke vielleicht, dass mein Bibellesen darunter leidet, dass ich immer zu viel Zeit mit Serien oder Instagram verbringe. Ne, nicht schlimm, dann kommen die Apps halt weg, ja, denn Vergnügen und Selbstdarstellung, das ist ja nicht mein Ziel, sondern Gott zu lieben, das ist mein Fokus. Und jetzt stell dich mal vor, wir würden mit so einer Leichtigkeit durchs Leben gehen und gar nicht immer dieses Verlangen haben, irgendwie, dass wir hier alles so auskosten müssen und ich muss alles noch erleben und hier muss alles so perfekt sein. Stell dich mal vor, das wäre das so unsere Lebensweise. Und jetzt versteht mich natürlich nicht falsch. Ich will damit nicht jetzt alles Materielle irgendwie verteufeln und sagen, ihr dürft jetzt nur noch Bibel lesen und beten und nichts anderes mehr. Nein, natürlich hat uns Gott auch seine Schöpfung gegeben, damit wir sie erleben dürfen, damit wir sie bestaunen dürfen, sie dankbar auch genießen können. Aber worum es mir geht ist, wie viel Raum gibst du dem Ganzen? Und was von den Dingen, die du tust, womit du dich beschäftigst, was bringt dich wirklich voran? Geistlich. Und ich wünsche mir für mich und für euch, dass wir genauso wie Paulus sagen können in Vers 4, ja, solange wir noch in unserem irdischen Zelt wohnen, wo so vieles uns bedrückt, seufzen wir voll Sehnsucht, denn wir möchten den jetzigen Körper am liebsten gar nicht erst ablegen, sondern den künftigen unmittelbar darüber anziehen. Auf diese Weise würde das, was sterblich ist, sozusagen vom Leben verschlungen. Das ist jetzt hier NGÜ, da habe ich meine Übersetzung gewechselt. Und ich wünsche mir, dass auch wir diese Sehnsucht haben, diese Sehnsucht, die Ewigkeit mit Gott verbringen zu können. Ja, dass wir dieses Leben mit all den Mühen und all den Anstrengungen, die es so mit sich bringt, dass wir das auch irgendwann ablegen können und dass wir morgens aufwachen und sagen, yes, wieder ein Tag näher an der Entrückung. Wieder ein Tag weniger warten, bis Jesus kommt. Ja, die Wahrheit ist, was von alledem, was ich tue, zählt überhaupt? Was hat wirklich einen Wert? Denn wir leben in einer ungerechten Welt, wie euch hoffentlich schon aufgefallen ist. Und Salomo schreibt das auch ganz treffend in Prediger 9, Vers 11. Und ich wandte mich um und sah unter der Sonne, dass nicht die Schnellen den Wettlauf gewinnen, noch die Starken die Schlacht, dass nicht die Weisen das Brot erlangen, auch nicht die Verständigen das Reichtum, noch die Erfahrenen Gunst. Denn sie sind alle von Zeit und Umständen abhängig. Du kannst so viele Bestrebungen anstellen. Du kannst dich gesund ernähren, du kannst Sport machen, du kannst dein Geld schlau anlegen, du kannst gut in deinem Job sein. Und dann wirst du plötzlich doch schwer krank. Oder plötzlich kommt die Krise oder der Krieg und all dein Geld und all deine Lebensgrundlage ist futsch auf einmal. Es kann sich alles so schnell ändern. Und wir denken immer, wir hätten alles in der Hand. Ja, wir könnten alles durchplanen von A bis Z. Aber nicht einmal Christen sind vor dem Unglück geschützt. Und wenn man das wirklich begreift, wenn man merkt, dass alles hier so vergänglich und nichtig ist, dann fragt man sich, ja, vielleicht zu Recht, wie sind wir als Christen denn überhaupt in einer Welt überleben, ja, oder wie sollen wir denn überleben, wenn uns mal das Unglück trifft, wenn es uns mal schlecht geht? Naja, schaut euch doch die Psalmen an. Schaut euch an, was die Psalmisten schreiben, was sie machen. Und man muss mal ehrlich sein, die heulen ganz schön oft rum. Ja? Dann wird da gesagt, ach Gott, ich kann nicht mehr und alles ist so schrecklich und das geht doch gar nicht, wie soll ich das noch aushalten? Aber zu welchem Schluss kommen sie? Psalm 73, Vers 26 ist da so ein gutes Beispiel. Wenn mir auch Leib und Seele vergehen, so bleibt doch Gott ewiglich meines Herzens Fels und mein Teil. Du hast nur Gott. Gott ist die einzige Konstante im Leben. In dieser Welt ist nichts ewig. Nichts ist so für immer gedacht. Alles ist irgendwann mal anders oder vorbei oder sonst was kaputt, außer Gott und sein Wort. Und Jesus sagt das in Lukas 21, Vers 33 treffend. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Und Jesus verspricht uns, dass es besser wird. Jesus verspricht uns dieses Haus, dieses himmlische Zuhause, was uns erwartet. Das Sichtbare vergeht, doch Gottes Haus steht. Und um wieder den Bogen zum Text zurückzuschlagen, gibt Paulus uns auch noch einen Beweis, woran wir denn wissen können, dass das, was Jesus uns sagt, was Paulus uns sagt, dass das auch wirklich so stimmt, ja? Dass uns auch wirklich der Himmel erwartet und dass wir das auch glauben können. Weil kann man ja fragen, woher soll ich das jetzt wissen, dass das so stimmt? Da schreibt Paulus in Vers 5, der uns aber hierzu bereitet hat, ist Gott, der uns auch das Unterpfand des Geistes gegeben hat. Und hier steht es, ja, dass Gott seinen eigenen Geist uns gegeben hat, das ist der Beweis. Und er sagt, der Geist ist ein Pfand. Und wenn man sich das mal so überlegt, ja, ein Pfandgeld, das ist irgendwo immer so ein Versprechen. Ja? Zum Beispiel, dass ich auf dem Weihnachtsmarkt die Tasse wieder zurückbringe. Und genauso gibt uns Gott auch seinen Geist und verspricht uns, dass er eines Tages uns abholen kommt, wenn er wiederkommt. Und der Heilige Geist, den er uns gegeben hat, der kümmert sich um alles, ja? Der leitet uns, dass wir wirklich im Glauben und nicht im Schauen wandeln. Und er steht uns bei und tröstet uns, wenn es uns mal dreckig geht, wenn es uns schlecht geht. Und ich durfte das auch schon am eigenen Leib erfahren. Und ein besonderes Beispiel dafür oder ein besonderes Erlebnis war letztes Weihnachten bei mir. Da war nämlich einiges los bei mir. Da war zum einen die Klausurenvorbereitung, die mich mal wieder ordentlich in die Mangel genommen hat. Und da kam auch noch was Familiäres hinzu, was ich jetzt aber nicht weiter ausführen will. Und dann kam noch, also das war zusammen mit noch anderen Gedanken, die mich so belastet haben, war das so sehr viel, was so auf mich eingewirkt hat. Und ich war so emotional aufgewühlt, könnte man sagen, und so ein bisschen durcheinander. Aber ich kann euch sagen, Freunde, ich habe mich noch nie so getragen gefühlt von Gott wie letztes Weihnachten. Und ich hatte so einen Frieden. Das war wirklich übernatürlich. Ja, die äußeren Umstände haben es gar nicht ergeben. Und deswegen weiß ich, dass es gar nicht von mir selbst kam, dass es gar nicht aus mir heraus dieser Frieden kam, sondern dass der von Gottes Geist kam. Und ich weiß, dass ich nicht jeder Einzige bin, der solche Geschichten hat. Viele von euch werden auch schon Erfahrungen mit Gott gemacht haben. Und daran sieht man einfach, ja, Gottes Geist wohnt in mir. Das ist der Beweis. Vers 6. Darum sind wir allezeit getrost und wissen, solange wir im Leib einheimisch sind, sind wir vom Herrn aus heimisch. Wir haben unser Zuhause im Himmel. Wir sind nicht Erdenbürger. Wir sind Himmelsbürger. Und jetzt versteht ihr hoffentlich, warum Paulus keinen Wert auf Leid und Verfolgung legt. Warum es ihm nicht wichtig ist, was mit seinem Körper passiert, was mit seinem Besitz passieren wird und warum er alles investiert in diese eine Mission. Paulus hat den Blick auf den Himmel und auf das Unsichtbare. Und das ist es, woran auch wir glauben müssen. Erinnert ihr euch noch an Dina aus der Anfangsgeschichte? Zu sehen, wie die totgeglaubte Dina vollständig geheilt wurde, bewegte ihre Familie und Verwandtschaft tief. Das eröffnete Dina die Möglichkeit, ihnen von demjenigen zu erzählen, der ihre Heilung bewirkt hatte. Und sie nahmen ebenfalls Jesus als ihren Retter an. Dinas Ehemann Ali erzählte sogar begeistert einem Imam von der Heilung und lud ihn ein, selbst zu Jesus zu beten, um dessen Wirken in seinem eigenen Leben zu erfahren. Eine ganze Familie kommt zum Glauben. Eine ganze Familie kriegt Zutritt zu diesem Haus im Himmel. Und das Ganze nur, weil sich ein paar Menschen, diese Leute aus der Gemeinde von Dila, weil die sich dazu entschieden haben, nicht auf kurze Distanz zu sehen, nein, diese Gemeinde hat sich dazu entschieden, über den Horizont hinaus zu blicken und auf Gott zu vertrauen. Und das hat so viel bewegt. Und wie lässt sich das jetzt für uns umsetzen? Ja, was kannst du jetzt machen? Naja, wie wäre es denn zum Beispiel mit einem Gebetstagebuch? Ich kenne das von mir selbst, dass man häufig irgendwie dann doch vergisst, man vergisst schnell, was Gott so gemacht hat im eigenen Leben, was Gott so für Dinge, für Gebete erhört hat. Und deswegen könntest du ja einfach mal diese Woche dir ein Blatt Papier schnappen oder ein Word-Dokument und einfach mal aufschreiben, welche Gebetserhörungen du in deinem eigenen Leben oder in deinem direkten Umfeld erlebt hast. Und wenn du mal wieder den Fokus verlierst, dann kannst du wieder darauf schauen und dann siehst du wieder, wie Gott durch das unsichtbare Gebet gewirkt hat. Oder du könntest Medien fasten. Zu sagen, ich schaue jetzt mal die Woche lang kein Fernsehen oder kein TikTok, Instagram. Und dann schaust du mal, was macht das mit dir. Oder du nimmst dir mal vor, diese Woche kurz nach dem Aufstehen kurz innezugehalten und zu sagen, wofür bist du Gott heute dankbar und ihm das zu sagen. Denn im Endeffekt sind es die kleinen Schritte, die dich im Glauben stärken und deinen Blick auf die Ewigkeit schärfen. Denn jeden Tag einen weiteren Schritt zu gehen, jeden Tag wieder was tun, woran Gott wohlgefallen hat, oder jeden Tag wieder Gott fragen, okay, was ist heute dran, was machen wir heute? Das sind die Dinge, die uns wirklich voranbringen. Und das können kleine Schritte sein, das kann noch so eine kleine Sache sein, aber unser Ziel ist es ja, im Glauben voranzukommen und dafür muss ich nicht einen Riesensprung immer machen, sondern dann reichen manchmal auch einfach kleine Schritte. Und dann merkt ihr auch, da bin ich mir sicher, wie der innere Mensch Tag für Tag erneuert wird, wie Paulus das schreibt. Und vergesst nicht, das Sichtbare vergeht, doch Gottes Haus steht. Amen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Alle Informationen zu unserer Gemeinde finden Sie im Internet auf www.weil-gott-dich-liebt.de. Wir wünschen Ihnen Gottes reichen Segen. Bis zum nächsten Mal.